Hier geht es gleich weiter mit dem Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Heute mit einem Interviewpartner Bodo Ramelow, der ein Interview geben wird zur Verstrickung verschiedener staatlicher Stellen in den Thüringer Heimatschutz, die gerade aufgedeckt wurde. Es scheint so auszusehen, als sei die Neonazi-Organisation Thüringer Heimatschutz eine verkappte staatliche Organisation. Mehr dazu gleich im Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Viel Spaß dabei.
Der Dschungelfunk bemängelt, es sind sehr schlimme Menschen auf den Straßen. Der Grund, irgendwas mit Fußball. Zur Erheiterung könnte man sich die Ermittlungspraktiken der Hamburger Polizei während der NSU-Morde angucken. Dort versuchte man 2008 mittels eines iranischen Mediums Kontakt zu einem der Opfer herzustellen. Das Ergebnis? Der Mord sei ungeplant passiert, die Reaktion auf eine Ungerechtigkeit gewesen und Drogen hätten eine Rolle gespielt. Der Dschungelfunk möchte der Hamburger Polizei deshalb an dieser Stelle gratulieren und verweist als Fortbildungsmaßnahme auf die 6. Ausgabe des Dschungelfunks mit dem Titel »Die Kraft des Mondes«.
Das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen mit einem kleinen Einspieler aus dem Dschungelfunk, der sich auf die skandalösen Ermittlungen hinsichtlich NSU bezieht hier in Hamburg. Die erwähnte Ermittlungssituation stammt aus dem Ermittlungsvorgang zu dem Mord an Süleyman Taschköprü hier in Hamburg. Und wir sind in diesen Zusammenhängen einmal mehr verbunden mit Bodo Ramelow in Thüringen. Guten Tag, Bodo Ramelow.
Hallihallo. Hallo. Viele Grüße aus Thüringen.
Ja, moin. Die kommen an hier in Hamburg. Ja, wir haben in den vergangenen Tagen von der Operation Rennsteig lesen müssen. Ein Bündel von Geheimdiensten, welches den Thüringer Heimatschutz aufgebaut hat. Mindestens 10 V-Leute aus verschiedenen Geheimdiensten. Wir hatten eine entsprechende Hypothese bereits in unserem ersten ausführlichen Telefonat. Jetzt schlagen die Wellen hoch in Erfurt im Landtag. Zusammengeschlagen über dem Landtag sind sie noch nicht, aber vielleicht aus Ihrem Munde jetzt einen genauen Stand aus dem Landtagsgeschehen.
Jo, um das mal so zu sagen, die Wellen schlagen ganz schön hoch Richtung Landtag. Also ich bin ja heute in der Landtagssitzung und um jetzt zum Interview zu kommen, sah ich gerade, dass der Vorsitzende der Parlamentarischen Kontrollkommission mit einer ziemlichen Wut im Bauch, er ist CDU-Mann, ist der Herr Fiedler, mit dem Innenminister, dem Herrn Geibert, im Gespräch war, um nicht zu sagen, in einer heftigen Debatte. Heute hat es ein Eklat gegeben in der Parlamentarischen Kontrollkommission. Das ist dieses Gremium, das angeblich den Geheimdienst kontrolliert. Und in diesem Kontrollgremium wurde heute Folgendes behandelt. Es gab eine Presseerklärung, wohl vorgestern, dass der Geheimdienst, die Parlamentarische Kontrollkommission informiert hätte über die Operation Rennsteig. Da waren wohl die Kollegen Abgeordneten sehr verdutzt, dass sie über etwas informiert worden seien, was sie aus der Presse erfahren haben und von dem sie gar nichts wissen. Und das sollte heute geklärt werden. Jetzt sind diese Sitzungen ja immer streng geheim und niemand darf darüber reden. Und dann ist etwas ganz Ungewöhnliches passiert. Die PKK hat eine Presseerklärung herausgegeben, in dem sie jetzt deutlich per einstimmigen Beschluss dem Geheimdienst und dem Innenministerium widerspricht. Sie seien niemals informiert worden über die Operation Rennsteig. Sie hätten überhaupt keine Kenntnisse von dem Operation Rennsteig. Und sie finden es nicht akzeptabel, dass der Geheimdienst eine Pressekonferenz oder Presseerklärung abgibt, dass sie unterrichtet worden seien. Also sie sind doch nicht diejenigen, die sich jetzt vor den Karren des Geheimdienstes spannen lassen. Und das lässt hier seit einigen Stunden die Puppen ganz schön tanzen. Ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Denn normalerweise ist dieses Gremium sehr verschwiegen und die Gremiumsmitglieder sind zum Schweigen verdonnert. Wir hatten dazu schon mal eine Parlamentsdebatte, alles im Zuge dieser NSU-Terrorermittlungen, wo auch die Frage ja schon stand, wie soll man denn eigentlich einen Geheimdienst kontrollieren, wenn das alles geheim sein soll. Na gut, unsere Haltung als Linke ist ja eindeutig. Wir haben morgen auf der Tagesordnung einen eigenen Tagesordnungspunkt. Der heißt Abschaffen des Landesamtes für Verfassungsschutz, Abschaffen des Geheimdienstes. Insoweit ist das heutige, der heutige Eklat nur ein weiterer Baustein in dieser schmutzigen Angelegenheit. Und um auf die Operation Rennsteig selber zu kommen.
Ganz kurz davor noch, auch die sogenannte Schäfer-Kommission sei ja informiert worden, behauptete der Thüringer Verfassungsschutz in dieser Presseerklärung. Auch das erscheint damit abwegig, um das mal so zu nennen.
Ich habe regelmäßig mit Herrn Schäfer und der Schäfer-Kommission Kontakt gehabt. Es gab Besprechungen in unserer Fraktion mit der Schäfer-Kommission. Es gab aber auch regelmäßige Zusammenkünfte der Fraktionsvorsitzenden mit der Schäfer-Kommission. Und ich habe den Eindruck, dass diese Schäfer-Kommission ihre Arbeit sehr akkurat gemacht hat. Sie haben einen bestimmten Zeitraum ermittlungstechnisch bearbeitet. Es war ein Mitglied, ein ehemaliges Mitglied der Generalstaatsanwaltschaft drin oder Bundesanwaltschaft mit drin. Es war eben Herr Schäfer als Bundesrichter drin. Also Fachleute, die sowohl die juristische Seite einer Ermittlungsarbeit als auch die Ermittlungsarbeit selber kennen. Schäfer selber hat sich ja einen großen Namen gemacht mit zwei Untersuchungsausschüssen des Bundes, wo es um den Bundesnachrichtendienst ging, wo er auch sehr tiefgehende Ermittlungen angestellt hat. Da ging es ja um die Verwicklung des BND mit Journalisten und die Benutzung von Journalisten, um internationale Spionage da offenkundig zu betreiben. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ein Herr Schäfer sich eine Operation Rennsteig zuarbeiten lassen würde und sie hinterher in der ganzen Berichterstattung nicht erwähnt. In dem ganzen Schäfer-Bericht taucht von der Operation Rennsteig überhaupt nichts auf. Es taucht der V-Mann Tino Brandt auf, zu dem es aber seit einer Stunde auch schon wieder Neuigkeiten gibt. Da komme ich gleich nochmal gesondert dazu. Aber wenn die Parlamentarische Kontrollkommission öffentlich übergeholfen kriegen soll, sie sei informiert worden und tritt dann zusammen, um zu sagen, wir sind nicht informiert worden, sie bricht dann das Schweigen, um dem Eindruck zu widersprechen, dass sie jemals etwas von der Operation Rennsteig gehört haben. Wenn Herr Schäfer seinen Abschlussbericht vorlegt, der auf 300 Seiten dokumentiert ein bestimmtes Versagen von den zuständigen Behörden, von einer Schlamperei im Geheimdienst, von einer noch größeren Schlamperei in dem Landeskriminalamt und in den zuständigen Fachabteilungen, wo nicht mal eine amtliche Dokumentation der Ermittlungsarbeit betrieben worden ist. Und in all diesen Dokumenten taucht nirgends der Begriff Operation Rennsteig auf. Es taucht nirgends auf, dass es ein Zusammenwirken des militärischen Abschirmdienstes, des Bundesamtes für Verfassungsschutzes und mindestens zweier Landesämter für Verfassungsschutz gegeben hat. Also neben dem Thüringer Amt noch ein weiteres. Es ist immer nur die Rede von einzelnen V-Leuten und einzelnen Erkenntnissen, die man dann irgendwie bekommen hätte.
Ja.
Dass das aber ein gesamter operativer Vorgang war, der über Jahre hinweg durch das Bundesamt für Verfassungsschutz koordiniert, kontrolliert, inszeniert, initiiert war, davon taucht nirgends etwas auf. Und die zuständigen Mitglieder in dem Untersuchungsausschuss haben das am Wochenende erst aus den Medien entnommen.
Noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück, noch mal in den Bericht der Schäfer-Kommission hinein. Ich habe ihn nicht gelesen, aber Andrea Speit hat ihn gelesen und dazu einen langen Artikel in der Jungle World geschrieben. Und darin taucht auf, in diesem Artikel von Andrea Speit, dass nahezu alle Zeugen und Zeuginnen aus Ermittlungsorganen und Geheimdiensten eine logistische Unterstützung des Thüringer Heimatschutzes durch staatliche Institutionen für wahrscheinlich gehalten haben, es aber keine Beweise gäbe. Die liegen nun vor mit der Erkenntnis, ob wir sie die Bewertung vielleicht nochmal kurz diskutieren und...
Also es gibt eine Betrachtung, die kann man anstellen, weil die wird schon deutlich von dem, was Richter Schäfer alles zusammengetragen hat. Tino Brandt ist zig Dutzend Male gewarnt worden vor polizeilichen Maßnahmen. Tino Brandt ist der Kopf des Thüringer Heimatschutzes gewesen, er ist gleichzeitig V-Mann des Landesamtes gewesen, hat viel, viel Geld, man spricht von 200.000 D-Mark, vom Landesamt bekommen, die er, so seine eigene Aussage, immer in die politische Arbeit des Netzes gesteckt hat. Also Staatsgeld für Nazi-Strategien. Dieser Tino Brandt hat sich in seiner Szene immer gebrüstet für den Fall, dass es hier Spitzel gäbe, die von der Polizei eingeschleust werden würde, hätte er gute Möglichkeiten, das jederzeit prüfen zu können, und kein Spitzel sollte sich beruhigt einschleusen können. Sie sollen immer wissen, Tino Brandt hätte gute Connection zu entsprechenden staatlichen Stellen. Tino Brandt hat vor kurzem in einem Fernsehbeitrag erzählt, geplaudert, vor sich hin gedödelt, indem er gesagt hat, naja, also da ist er gefahren mit dem Auto und hinter ihm gefahren ist ein Ermittlungsteam des Landeskriminalamtes und hinter dem Ermittlungsteam ist ein Fahrzeug des Landesamtes für Verfassungsschutz gefahren. Die vom Verfassungsschutz sind hinter dem LKA-Leuten hergefahren, um zu observieren, was das LKA macht, um damit Tino Brandt zu schützen. Das hat man im Fernsehen besichtigen können und hat gedacht, meine Güte, kann und darf denn so jemand so aufschneiden? Das hörte sich so unglaubwürdig an. Und dass er sagte, er sei also mehrfach auch vor Hausdurchsuchungen gewarnt worden. Das hörte sich einfach unglaubwürdig an, wenn man es so hört. Wir als Vertreter der Linken in diesen Untersuchungsausschüssen wussten aber zu diesem Zeitpunkt schon, dass Tino Brandt nicht übertreibt. Und das findet sich dann im Schäferbericht. Akkurat ermittelt, akkurat dokumentiert, durch die Beamten ausgeführt, dass sie jeweils Tino Brandt gewarnt haben. Und dass sie zum Beispiel auch die Eltern von Bönert und Mundlos und Schäpe zu denen Kontakt hatten und dass sie in einem Fall auch empfohlen haben, Landesamt für Verfassungsschutz empfiehlt, einen der Elternteile doch bitte nicht das heimische Telefon zu nehmen, sondern doch um die Ecke, und da wüsste man doch, zwei Straßen weiter wäre eine Telefonzelle, und wenn man mit Ihnen als Behörde telefonieren wollte, doch bitte von der Telefonzelle aus. Also das ist doch an Absurdität nicht zu überbieten, wenn man sich das alles mal hintereinander wegliest und auf sich wirken lässt, sieht man ja, dass schon die Handschrift da ist, dass eine staatliche Institution lenkend eingegriffen hat. Nun wissen wir aber seit diesem Wochenende, dass das alles noch untertrieben ist. Ja. Nämlich, dass das alles nur Facetten sind, bei denen wiederum die Schäfer-Kommission offenbar und offensichtlich betrogen worden ist. Denn das Wort Operation Rennsteig taucht überhaupt nicht auf. Ja. Und ich bin überzeugt, Richter Schäfer hätte sich diese Akten auch vorlegen lassen. Was heißt Operation Rennsteig?
Drei kleine Einschübe, bevor wir da noch zu kommen, in aller Ausführlichkeit. Wir haben gelesen, dass, oder vielleicht zunächst nochmal für alle, sind Sie noch da? Mhm. Ja. Für alle, die nicht so drin sind im Thema, vielleicht an dieser Stelle nochmal kurz die Verbindung der Zwickauer Zelle zum Thüringer Heimatschutz. Das Mördertrio, wie es genannt wird.
Also, um es mal klar zu sagen, das Wort Zwickauer Zelle hören wir in Sachsen und Thüringen gar nicht gerne. Und NSU benutzen wir auch nur sehr zurückhaltend, weil wir sagen, es handelt sich nicht um eine territorial zuordnbare Terrororganisation, sondern wir reden von der faschistischen Terrororganisation. Das sind wahrscheinlich 20 Menschen, die im inneren Zirkel waren, von denen drei namentlich jetzt sozusagen spektakulär bekannt sind, Mundlos, Böhner, Schäpe. In Wirklichkeit wahrscheinlich 20 Aktive, möglicherweise ein paar mehr, aber 20, 25 in der Größenordnung bewegt sich der aktive Kern des Terrornetzes. Aber eingebettet in 150 Sympathisanten. Und dazu muss man immer wissen, gehört eben das ganze Netzwerk von Blood and Honor dazu. Das heißt, wir haben es auch mit internationalen Verbindungen des rechtsextremen, gewaltbereiten Terrors zu tun. Wir haben es mit Combat 18 zu tun. Wir haben es mit Südafrika zu tun. Also diese Spuren kommen alle immer wieder in die Region. Das ist Franken, das ist Sachsen, das ist Thüringen. Und da spielt der Thüringer Heimatschutz in der Entstehung eine der zentralsten Rollen. Also bevor sozusagen das Netzwerk des Terrors entsteht, gab es eine Vorstufe. Das war der Thüringer Heimatschutz, der eine Sammelbewegung von freien Kameradschaften war, eine Schnittstelle zwischen NPD, DVU, also den rechtsextremen Parteien, den offiziellen Strukturen und den informellen Strukturen. Das alles als loser Verbund, der aber gar nicht so lose war. Er erschien nur lose. Er ist also kein vereinsrechtlicher Verbund, er ist kein parteirechtlicher Verbund. Damit auch schwieriger zu verbieten. Aber er hat wunderbar funktioniert. Aus Sicht der Nazis hat er wunderbar funktioniert. Und wie wir heute wissen, hat er deswegen auch so perfekt funktioniert, weil er von mehreren Geheimdiensten beschützt worden ist.
Und dann kommen wir noch zu den anderen zwei Punkten. Nämlich, in den letzten Wochen ist bekannt geworden, dass an dem Tag, an dem Mundlos und Böhnhardt erschossen aufgefunden worden sind, ihre Freundin Beate Zschäpe einen Anruf aus dem sächsischen Innenministerium hatte.
Also es gibt ja die von mir immer wiederholte Information, dass unmittelbar nachdem die beiden tot in ihrem Camper lagen, der Bundesnachrichtendienst und der militärische Abschirmdienst hier in Thüringen in Erscheinung getreten ist. Die Polizisten erinnern sich, als sie die Ermittlungsarbeiten gemacht haben, dass so die Information eines Polizisten, die Geheimsten aller Geheimen, sich gegenseitig auf den Füßen rumgelatscht sind. Das fanden die Polizisten sehr seltsam, weil bei einem normalen, Anführungsstriche, normalen Sparkassenraub, Ausführungsstriche, könnte man sich gar nicht erklären, was der BND und der MAD da tut. Das heißt, es gibt an mehreren Stellen seltsame Geschichten. Es gibt ein paar Sachen, die man, da muss man auch vorsichtig sein, weil nicht jede Information, die rumgeistert, stimmt. Also ob sie denn wirklich auch an dem Tag in Eisenach gewesen sei, ist eine der Behauptungen. Und wer nicht alles noch die Finger drin hatte. Ich habe von Anfang an immer die Frage gestellt, was macht der Bundesnachrichtendienst hier? Auf die Frage habe ich bis heute noch keine Antwort gekriegt. Ich weiß aber, er war involviert. Wie, weiß ich nicht. Ich weiß aber auch seit damals, dass der militärische Abschirmdienst involviert war. Das hat der Schäferbericht mittlerweile dokumentiert. Der MAD mit V-Leuten des MADs ist dokumentiert. Und jetzt wissen wir eben, dass es eine Operation Rennsteig gab. Dieser Begriff ist der offizielle Begriff, der in Dokumenten in Bayern benutzt wird und der in den Dokumenten des Bundesamtes benutzt wird, der sich aber im Landesamt in Thüringen nicht findet und von dem sich auch keine Spur bisher in Sachsen findet. Das heißt, es muss ja Ämter gegeben haben, die rund um den Thüringer Heimatschutz intensivst diese Operation geleitet, gelenkt und über die Bühne gebracht haben.
Zur Operation gleich. Jetzt noch ein kleines Detail. Auf den Anruf an Frau Zschäpe sind Sie nicht eingegangen. Es gibt eine weitere Information, die so ein bisschen rumgeisterte in den letzten Wochen, dass nämlich dieser hessische Verfassungsschutzbeamte, der Tatzeuge, zumindest am Tatort gewesen ist bei dem Mord in Kassel und dessen Biografie dann so ein bisschen rumgereicht worden ist, dass dieser an dem Tag des Mordes zweimal mit V-Leuten telefoniert habe.
Alles Geschichten, die sich zurzeit für uns offiziell nicht verifizieren lassen.
Okay.
Deswegen sage ich immer, ich habe auch deswegen zum Telefonat eben nichts gesagt. Ich kenne die Informationen, aber ich benutze sie nicht, solange sie nicht gegengeprüft sind, beziehungsweise solange sie nicht vom Bundes- oder von den beiden Landesuntersuchungsausschüssen. Unsere Mitstreiter im Bund und in den beiden Ländern arbeiten ja sehr eng zusammen. Da ist die linke Fraktion ja sehr aufeinander abgestimmt am Agieren. Solange wir diese Dinge nicht gegengeprüft haben oder durch andere Querverweise dokumentieren können, beteilige ich mich nicht an den Spekulationen, weil ich auch keine Lust habe, dass am Schluss immer so Verschwörungstheorien entstehen. Ich will auf der harten Ebene bleiben, weil die harte Ebene des Lebens, mit der wir es hier zu tun haben, ist schon schlimm genug oder verbrecherisch genug. Nämlich die Feststellung, dass es 10 tote Menschen gibt, von denen wir heute wissen, dass sie direkt zuordnenbar mit Waffen dieser Nazi-Terror-Szene ermordet wurde, dass diese 10 toten Menschen am Leben sein könnten oder wenigstens 8 oder 7 am Leben sein könnten, wenn die beteiligte Justiz ihre Arbeit hätte machen können oder gemacht hätte. Das lässt sich heute schon aus den Akten belegen. Deswegen gehe ich immer von 2 Seiten gleichzeitig ran. Wir ermitteln immer von der zeitlichen Entstehung und wir ermitteln immer von dem heutigen Wissen nochmal rückwärts. Nur darf man nicht den Fehler machen, das heutige Wissen als damaliges Wissen zu verwechseln, sondern man muss es immer gegeneinander prüfen, um dann zum Ergebnis zu kommen, was ist denn hier falsch gelaufen. Mhm. Dann ergibt sich nämlich das Handeln von Geheimdiensten, die in bestimmten Phasen Erkennungsmerkmale hatten, Erkenntnisse hatten, die sie aber einfach benutzt haben, um weiterspielen zu können, ohne irgendwie den beteiligten ermittelnden Polizisten Informationen zu geben. Und da ist ja nun klar, dass der Leiter der Sondergruppe, Sonderermittlungsgruppe Bosporus ganz klar sagt, wenn er nur geahnt hätte, was es an Nazimusik gibt, wo NSU schon vorkommt und wo Dönermorde schon befeiert werden, dann hätte er ein höheres Maß an Sensibilität gehabt, weil die rassistische Mordthese hatten sie mehrfach am Wickel und sie wurde immer wieder verworfen. Mhm. Oder der Kölner Nagelbombenanschlag, da war völlig klar, dass darauf Fahrräder zu sehen sind. Die Bilder der Überwachungskameras sind eindeutig. Mhm. Aber der damalige Bundesinnenminister Schily stellte sich am nächsten Tag hin und sagte, ein ausländerfeindlicher Hintergrund kann ausgeschlossen werden. Mhm. Und mit all solchen Fehlurteilen und Fehlbeurteilungen, die aber irgendjemand aufgeschrieben haben muss, die hat sich ja der Schily nicht selber ausgedacht, sondern die sind ihm ja zugearbeitet worden, hat man offenkundig bestimmte Sachen ja in die Irre geführt, um es mal freundlich zu sagen.
Ja. Fahrräder sind deswegen wichtig, weil die an mehreren Tatorten auch...
Beim ersten Toten in Nürnberg schon. Beim ersten Ermordeten in Nürnberg ist es schon so, dass die zwei Fahrräder auf den ersten Verhandlungsbildern drauf waren. Mhm. Aber das Tatmerkmal Fahrräder ist nie auf dem sogenannten kriminalistischen Whiteboard, also da, wo die Kriminalisten, Kriminologen ihre Thesen hinschreiben, ist nie langanhaltend draufgeblieben. Und es ist nie abgeglichen worden, die rassistischen Morde, das Tatelement Fahrräder mit den Sprengstoffanschlägen, von denen es eine ganze Reihe gab, und schon überhaupt nicht mit den Sparkassen und Banküberfällen, weil auch da waren die Fahrräder immer zu erkennen. Mhm. Spätestens wenn das Bundeskriminalamt, und dazu gab es ja in der letzten Anhörung im Untersuchungsausschuss in Berlin im Bundestag, durch den stellvertretenden BKA-Vorsitzenden oder was der für eine Funktion dort hatte. Der hat das ja alles beschrieben. Der hat ja gesagt, dass sie hätten eigentlich alles zusammenfassen müssen. Und Beckstein hat beschrieben, dass der war also nah an dem ersten Nürnberger Mord dran und kannte offenkundig ja das erste Mordopfer. Der hat ja auf einer Zeitung irgendwie neben einem Artikel den Vermerk geschrieben, Verdacht auf rassistischen Mord. Also das... diese Dinge relativ früh für andere Menschen erkennbar waren und immer wieder unter den Teppich kamen, das ist das eigentliche Skandalöse an dem ganzen Vorgang.
Und damit sind wir dann jetzt bei der Operation Rennsteig. Bitte stellen Sie, Herr Ramelow, die Operation Rennsteig vor.
Nach dem, was wir heute wissen, und wir wissen es nicht aus den Thüringer Quellen, wir wissen es weder aus der Parlamentarischen Kontrollkommission, noch, also die ja zuständig ist, um das Thüringer Landesamt zu kontrollieren, noch wissen wir es aus dem Thüringer Untersuchungsausschuss, sondern wir wissen jetzt nur durch einen Zufallsfund aus dem Bundesuntersuchungsausschuss und aus Dokumenten, die aus Bayern gekommen sind, dass es eine Operation, eine Gesamtoperation gab von 1997 bis 2003 oder 2005, dass der Thüringer Heimatschutz als Gesamtoperation von den Ämtern und Diensten angelegt war. Also das heißt, man hat 10 V-Leute in dem Bundesamt, in 2 Landesämtern und beim militärischen Abschirmdienst gemeinsam geführt. Und es deutet darauf hin, dass es einen gemeinsamen Maßnahmeplan, den man hatte, der Handlungsoption, die dem zugrunde lag, was man damit eigentlich wollte. Und es ist eben damit klar, dass es nicht nur Tino Brandt war, der spektakulär schon vor Jahren durch eine Thüringer Zeitung enttarnt worden ist, sondern es ist völlig klar, dass hier ein Zusammenspiel von mehreren Geheimdiensten stattgefunden hat. Und das macht die Sache so bedrückend, dass bisher offenkundig alle Beteiligten, einschließlich der Schäfer-Kommission, hierüber freundlich gesagt nicht informiert worden sind. Oder ich sage mal parlamentarisch, sage ich, hier ist die Unwahrheit gesagt worden und damit sind alle Aufklärer belogen worden.
Was hatte man zu verbergen?
Das weiß ich nicht. Dadurch müsste man jetzt ja erstmal wissen, was kann man an Unterlagen noch sichern. Weil viel soll im Land und im Bund soll eine ganze Reihe von Akten schon geschreddert sein.
In den Zeitungen steht, dass 7 entscheidende Akten vernichtet worden sind.
Ja, der Punkt ist, man muss jetzt schauen, ob man irgendwo Duplo-Akten auftreibt, ob man also an anderen Stellen noch Aktenfunde hat, die man möglicherweise relevant in die Arbeit der Untersuchungsausschüsse einbeziehen kann. Es ist natürlich ein mega Betriebsunfall für die Geheimdienste, dass diese Operation jetzt überhaupt bekannt geworden ist. Und jetzt sind wir wieder an so einer Schnittstelle, wo ich sage, was geht mir emotional dabei durch den Kopf, als ich von den beiden Toten in dem Camper gehört hatte und ich anfing zu ahnen, dass es sich hier um mehr als nur einen Tod von 2 Bankräubern handeln würde, ging mir durch den Kopf emotional, ja, Zellerloch oder Gladio. Also reden wir von einer Operation, wo Leute irgendwo eingeschleust werden sollten in irgendeine Szene, oder reden wir von einer geheim operierenden Geheimorganisation, die an einem Umsturz arbeitet. Das ist aber der verschwörungstheoretische Teil. Nur Gladio hat es gegeben in Italien und das Zellerloch hat es in Deutschland gegeben. Das heißt, meine Fantasie reicht mir vorzustellen, wo Geheimdienste möglicherweise auch ganz andere Spiele spielen. Und wenn ich heute höre, Operation Rennsteig bezog sich auf den gesamten Thüringer Heimatschutz, dann, sage ich mal, hat man sehr massiv versucht, diese Karte von organisierter Nazi-Brut zu spielen. Und das ist nicht nur, dass man da ein bisschen abschöpft, denn hier hat man mehr gemacht als nur abschöpfen. Hier hat man abgesichert und abgedeckt. Das lässt sich durch den Schäfer-Bericht mit Sicherheit schon am Beispiel Tino Brandt erläutern. Von den anderen V-Leuten brauchen wir jetzt die Namen, damit wir zuordnen können. Möglicherweise kennen wir ja einen Teil der Akten schon aus anderen Ermittlungsständen, aber solange wir die V-Leute nicht entschlüsselt kriegen, solange die mit der untersuchungsbeauftragten Abgeordneten nicht in Kenntnis gesetzt werden, bleibt es erstmal Spekulation. Deswegen bleibe ich wieder bei meiner Betrachtung. Ich werde manche Sachen erst bewerten, wenn ich sie anhand von Dokumenten schlüssiger habe. Ich weiß aber, die Operation hat stattgefunden, dem wird schon gar nicht mehr widersprochen. Heute gab es nur den Versuch zu sagen, ja, wir wollten ja informieren, wenn ihr nicht dauernd abgebrochen hättet. Das ist natürlich absonderlich, dass ein Geheimdienst versucht, einem parlamentarischen Kontrollgremium sowas zu erzählen. Mitten in der NSU-Aufklärung, mitten in der Aufklärung dieses ganzen Terrornetzwerkes, versucht der Geheimdienst immer noch, diese Geschichten irgendwie klein und niedlich zu machen. Sie sind aber weder klein noch niedlich. Es sind 10 tote Menschen, denen wir verpflichtet sind. Und in dem Kontext taucht vor einer Stunde noch eine neue Information aus. Wir haben ja als letzten Mord den Mord an Michelle Kieswetter. Das ist die Polizistin, die aus Thüringen kam und in Heilbronn ihren Dienst verrichtet hat. Seit einer Stunde meldet der Mitteldeutsche Rundfunk eine Ermittlungsoperation, die Sie angestellt haben im Südwestrundfunk. Tino Brandt hat in der fraglichen Zeit ein Haus bei Heilbronn besessen. Hat ein Haus ersteigert und gekauft und über ein Jahr lang besessen, in der Zeit, in der Michelle Kieswetter ermordet wurde. Auch das eine interessante Fragestellung. Noch wissen wir nicht mehr. Wir wissen aber seit einer Stunde, es gibt ein Haus, das exakt bezeichnet ist. Es ist ein Kaufpreis, exakt bezeichnet. Das Grundbuch ist auf den Namen Tino Brandt ausgestellt. Und welch ein Zufall. Eine Thüringer Polizistin aus der Region Jena und Umgebung und ein Tino Brandt aus der Region Saalfeld-Rudelstadt, also da, wo auch die Michelle Kieswetter herkam. Und der hat nun ausgerechnet ein Haus in der Zeit, in der Michelle Kieswetter hingerichtet wird, in der Region, wo Michelle Kieswetter ihren Dienst tut. Das sind mir alles zu fette Zufälle. Aber interessant ist, dass es wieder nur Journalisten ausgraben, weil die Zuständigen einfach offenbar damit beschäftigt sind, nach wie vor das alles noch im Halbdunkel zu lassen.
Akten zu löschen. In diesem Zusammenhang des Polizistinnenmordes in Heilbronn, auch da sind Fahrräder aufgetaucht. Das wurde durch einen Gleisarbeiter schon zu dem Mordzeitpunkt, zu dem Zeitpunkt der unmittelbaren Mordermittlungen am Ort ausgesagt und auch erst jetzt publik in den vergangenen Wochen. Auch dort ist immer wieder darüber gesprochen worden, dass beispielsweise Mundlos und Bönhardt gewusst haben, dass Michel Kieswerder zu dieser Zeit in Heilbronn auf Streife sein würde. Und auch dort werden Mutmaßungen angestellt durch die örtliche Nähe und auch durch die Vermietung eines Gasthofes, dass es eine Bekanntschaft gegeben haben müsste. Der, glaube ich, Chef des Bundeskriminalamtes Zierke hatte von einer Beziehungstat gesprochen, vermutlich jetzt nicht im engeren persönlichen Sinne, sondern im Sinne von, dass man sich kennt, und dafür ist er scharf gerüffelt worden. Der hat sich also zu weit aus dem Fenster gelehnt mit dieser Information.
Na, sagen wir mal so, also die Information, die er rausgelassen hatte, war halb gewalkt und ungeprüft. Also offenkundig hat er da nur versucht, mal ein paar Nebelkerzen zu werfen. Die Geschichte um diesen Gasthof, der tatsächlich ja existiert und wo es wirklich so ist, dass der Stiefvater von Michel Kieswerder den pachten wollte und den wiederum aus dem braunen Terrornetz heraus einer der Anverwandten von einem der Mitorganisatoren dort Pächter war. Das stimmt schon, nur es stimmt zeitlich nicht. Und auch die Behauptung, dass da regelmäßig Partys waren, auf denen dann Bönhardt und Mundlos und Schäpe auch gesehen worden seien, das lässt sich durch keinerlei Zeugen belegen. Es ist immer wieder sozusagen eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Richtig ist aber, wir reden über einen relativ kleinen Raum in Thüringen. Wir reden über eine überschaubare Region in Thüringen. Und es ist doch völlig klar, dass das, was wir da an braunen Netzwerken haben, die sich untereinander alle kennen, und Informationsflüsse, die man dort austauschen will, kann man relativ schnell und relativ einfach austauschen. Da brauche ich keine Verschwörungstheorien. Ich weiß nicht, was den Zirke da getrieben hat, ganz am Anfang diese Geschichten so zu drehen. Ich glaube, er wollte einfach nur den Ball Richtung Thüringen werfen, um ihn auch von sich selber wegzuwerfen. Rund um den Mord an Michel Kieswerder gab es dann ja noch so eine andere verschwörungstheoretische Geschichte, nämlich, dass ein amerikanischer Geheimdienst in der Nähe gewesen sein soll, der das angeblich beobachtet hätte. Jetzt erzählt man wieder die Geschichte, dass der das alles erzählt hätte, ein Schwätzer sei, der sich nur versuchen wollte, wichtig zu machen. Für mich bleiben da einfach große Zweifel, weil ich sage, wenn tatsächlich jemand eine größere Menge Geld dort in Heilbronn in einer Bank hatte einzahlen wollen, müsste man ja wenigstens die Bank, die Geldtransaktion finden, weil 200.000 oder 300.000, die man überweist, die man da bar einzahlt, das geht nach den normalen Regeln des Geldwäschegesetzes so gar nicht. Also da ist so ein Stück weit Desinformation im Raum. Ich orientiere mich eher nach der Frage, wie kann es sein, dass die Waffen von Michel Kieswerder und ihrem Kollegen in dem Camper von Bönhardt und Mundlos lagen? Wie kann das sein? Und ich stelle fest, dass es in irgendeiner Form eine Verbindung geben muss. Der Mord ist zugeordnet, er muss von den beiden begangen worden sein. Was aber nicht geklärt werden kann, ist die Motivation, weil es passt überhaupt nicht in das Angstschema und in das, also dieses rassistische Angstschema, das nach dem Modell von Combat 18 hier praktiziert wird. Das heißt, er bildet kleine Zellen, gibt keine Bekennerschreiben ab, ermordet im Ausländermilieu. Im Ausländermilieu wird die Angst verbreitet und eigentlich geht es darum, Ausländer, Flüchtlinge, Migranten das Gefühl zu geben, dass sie verschwinden sollen. Das ist verbunden mit diesem Konzept Combat 18, das hier ja auch zur Anwendung kommt. Und da komme ich nochmal zurück auf die Frage BKA. Also nach allem, was wir wissen, sollte Mundlos, Bönhardt und Schäpe ja nach Südafrika ausweichen. Und die Verbindung von Südafrika, von einem Menschen, der dort eine Farm betreibt und dort Schießübungen macht und bei dem Tino Brandt auch war und der auch wiederum beim Thüringer Heimatschutz regelmäßig zu Veranstaltungen war, Da hat es wohl den Versuch gegeben, die drei dahin ausfliegen zu lassen. Da war angeblich das BKA in Bukarest schon am Flughafen, hat gewartet, ob sie kommen. Also war das BKA ja schon in solche Operationen einbezogen. Und deswegen glaube ich, dass alles, was da im Moment kommt, sehr schwer zu glauben ist. Weil eine solch große Operation, wie wir sie jetzt hören, zur Operation Rennsteig, mit anschließendem Verschwinden, mit dem Zuordnen von falschen Papieren, mit dem Besorgen von falschen Papieren, mit dem Nicht-Auffinden-Wollen in Sachsen und all diesen Merkwürdigkeiten. Das deutet, und deswegen habe ich vorhin so bei den Betrachtungen, was mir so durch den Kopf geht, das deutet doch so ein bisschen darauf hin, wie so ein Manöver läuft, wie es eben beim Zeller Loch gelaufen ist. Da hat man auf ein Gefängnis einen Bombenanschlag gemacht, um damit in die Szene der RAF oder in dieses Umfeld V-Leute einzuschleusen oder verdeckte Ermittler einzuschleusen. Und das Ganze war sozusagen ein staatlich organisierter Bombenanschlag auf ein staatliches Gefängnis. Soweit die Erinnerung ans Zeller Loch. Und ich weiß nie so genau, wenn ich das mir alles so angucke, um was es hier geht, an was ich dabei denken soll. Also da ist eine Sprengstoff-Attrappe, mit der das losgeht. Das ist so eine Puppe, an der eine Sprengstoff-Attrappe hängt. Dafür wird der eine verurteilt und dieses Urteil wird nie vollzogen. Dann hinterlassen sie einen Koffer, in dem eine Sprengbombe drin ist. Da fehlte nur der Zünder, aber sie war im Kern eine reale Sprengwaffe mit einem entsprechenden Wirkung. In der Zeit gab es mehrere Sprengstoffanschläge auf zum Beispiel ausländische, also Häuser, wo Ausländer gewohnt haben in der Region Jena und Umgebung. Und später fand man beim Abriss des Hortenkaufhauses in Jena noch eine Sprengbombe in einer der Wände dort. Also war schon längst eine Bombe platziert. Die fand man dann beim Abriss durch Zufall. Von all diesem will keiner der V-Leute was gewusst haben. Von all diesem soll denen nichts aufgefallen sein, die mit den V-Leuten ständig zu tun hatten. Also es kommt mir alles so unglaubwürdig vor. Und von daher glaube ich, dass die wirklich im Moment so bei der Behördenbewertung, zumindest was die Geheimdienste angeht, die Nebelmaschinen nach wie vor massiv angeschmissen haben. Weil welcher Geheimdienst will schon zugeben, dass er eine Operation laufen hatte, die möglicherweise völlig schiefgegangen ist?
Wenn aber, sagen wir, diese Ebene der Betrachtung so ein bisschen gedreht wird und dafür auch nochmal in die 70er Jahre zurückgegangen wird, dann sind ja im Zusammenhang mit der Wehrsportgruppe Hoffmann und mit zum Beispiel dem Mord in Erlangen, wo Mitglieder der jüdischen Gemeinde ermordet worden sind, die sich besonders aktiv gegen Neonazis verhalten haben, ja schon ähnliche Muster im Spiel, dass die Geheimdienste und Ermittlungen immer systematisch in eine andere Richtung geführt wurden, dann eher am Rande Beteiligte vielleicht gefasst und verurteilt wurden und auch nur zu kurzjährigen Strafen. Und diese Dinge in Vergessenheit geraten lassen hat. Wenn man also diese Ebene und der Zuhilfnahme dieser historischen Ereignisse ein bisschen dreht, dann könnte ja auch vielleicht der Thüringer Heimatschutz, das Netzwerk und so weiter sich am Ende entblößen, als gesellschaftspolitische, nenne ich das mal, Veranstaltung, die, naja, das weitermacht, was Nazis immer gemacht haben, seit den 20er Jahren schon des letzten Jahrhunderts, nämlich gemordet.
Also und, in das Schema passt natürlich noch der Bombenanschlag auf das Münchner Oktoberfest.
Ja.
Der Täter war jemand, der aus dem Netz der Sportgruppe Hoffmann kam, gute Kontakte dorthin hatte und wenn man den Faden zu Ende spinnt, Herr Hoffmann ist eben in Thüringen geboren, er kommt aus Kahla.
Und lebt Kahla dort heute wieder.
genau die Ecke, über die wir gerade reden. Also da gab es schon sehr früh in Kala nach den in den 90ern eine Blood and Honor Gruppe. Herr Hoffmann hat dort ein Bauunternehmen gegründet oder betrieben, hat den Biedermann gespielt, hat den freundlichen Opa gemacht. In Wirklichkeit hat er weiterhin seine exzellenten Kontakte bedient und bespielt, ohne dass er dann gleich so martialisch wieder in Erscheinung getreten ist, wie in der Zeit als Chef der Wehrsportgruppe seines Namens. Aber Wehrsportgruppe Hoffmann steht schon in Verbindung mit dem Münchner Oktoberfest-Attentat, bei dem sehr viele Menschen zu Tode kamen. Und auch da hat man hinterher staatlicherseits dafür gesorgt, dass die Einzeltäter-These aufgespannt wurde und erklärt wurde. Der Täter ist tot, damit ist das Problem erledigt, weil man nicht drüber reden wollte, wie es eben gesagt wurde. Man müsste ja darüber reden, dass Nazis morden bei uns, in unserem Land, neben uns, unter uns, bei uns um die Ecke. Und deswegen haben wir ja ein Buch dazu herausgegeben im VSA Verlag, NSU-Terror made in Thüringen, Fragezeichen, wo wir diese Dinge alle nebeneinander nochmal aufbereitet haben, wo wir Blood and Honor aufbereitet haben, wo wir allerdings auch die Hooligan-Szene der DDR mit einbeziehen und eben nicht so tun, als gäbe es in der DDR nicht ein ähnliches braunes Netzwerk, das dort gewabert hat, das aber staatlicherseits immer totgeschwiegen wurde und als normale Gewaltkriminalität ab oder als Rauditum abgetan wurde. Und genau diese Komponenten, Hoffmann und Konsorten, kommen nach der Wende direkt nach Thüringen oder nach Sachsen. Und westdeutsche Nazis, Alt- und Aktivnazis, ziehen Richtung Osten. Sei es Rechtsanwalt Röder oder Hoffmann und wie sie alle heißen. Sie haben alle ihre Zeit auf einmal, ihre Zelte im Westen mehr oder weniger abgebrochen und sind aufgebrochen in den Osten und trafen dort einmal auf eine Gesellschaft, die orientierungslos war, wurde. Familiäre Brüche, wo junge Leute auf einmal nach Orientierung suchten und auf einmal ansprechbar waren für irgendwelche Verschwörungstheorien und angebliche Themen, über die man nicht reden dürfte und was nicht alles. Und das hat irgendwie eine Faszination ausgelöst. Nur das alleine erklärt noch nicht, woher die nächste Stufe der Eskalation kam. Nämlich dann sozusagen als staatliche Organisationen anfingen, solche Netze nicht zu bekämpfen, sondern zu beschützen. Das ist ja das Gegenteil von dem, was wir uns vorstellen. Und wenn wir dann in der Gesamtbetrachtung eben sehen, seit der Wende 188 rassistische Morde in Deutschland und offiziell werden nur 53 geführt. Alleine 53 müsste uns doch schon schreien lassen vor Sorge, dass 53 Menschen angeblich, nur 53 Menschen angeblich rassistisch ermordet worden seien. Aber in Wirklichkeit sind die Zahlen viel, viel größer, als wenn nicht eine Mordserie um uns herum geschehen würde. Und daraus abgeleitet werden muss doch nicht nur der Aufstand der Anständigen, sondern es muss doch das Handeln der Zuständigen endlich abgeleitet werden. Weil wenn man gegen Nazis sich engagiert, zum Beispiel wie meine Person, wenn ich dann in Dresden an mehreren Demonstrationen teilnehme, bin ich hinterher der Angeklagte. Und das zeigt doch, dass da immer noch einiges völlig schief läuft. Dass man erst bestimmte Sachen in Gang setzt, dann bestimmte Sachen duldet oder wegguckt oder nicht zuständig sein will. Und dann erlebst du einmal der Sturm 34 oder also jetzt in Sachsen, in Dresden, ein Urteil aufgehoben wurde vom Bundesgerichtshof, weil es nicht weitgehend genug sozusagen der Teil der kriminellen Bande betrachtet wurde. Das Urteil wird nach Jahren neu gesprochen, dann kommt das Wort kriminelle Vereinigung rein. Aber die Strafen, die milde Strafe bleibt trotzdem bestehen. Und das sind doch so nette junge Menschen, die jetzt anfangen zu studieren. Ja, das sind eben jetzt die braunen Nadelstreifen. Und Wenn man dann als Justiz sagt, dass die Linken schlimmer sind als die Rechten, dann ist klar, wohin das geht. Und das sind die Fehlentwicklungen, wo ich sage, da muss man dann auch zivilgesellschaftliches Engagement wieder stärker einüben und sagen, da dürfen wir keine Luft ranlassen. Da müssen wir immer wieder gegenhalten, denn Faschismus ist keine Meinung. Faschismus ist ein Verbrechen. Das größte Menschheitsverbrechen ist eben in dieser Ideologie und durch diese Ideologie erst möglich geworden. Und es ist in Deutschland begangen worden und von Deutschland ausgehend in ganz Europa zu einem Weltenbrand entwickelt worden. Da bleibt es eben am Schluss immer wieder die Betrachtung, was sagt uns Auschwitz, Birkenau, Buchenwald und so weiter. Was bedeutet es, wenn Ingenieure anfangen, Massenvernichtung, ingenieurtechnisch, nur noch als ein Problem von Masse und Brennmaterial zu sehen. Darüber müssen wir in Deutschland immer wieder reden und sagen, deswegen dürfen wir den aufkommende Fremdenfeindlichkeit im Alltag nicht einfach tatenlos zusehen oder Antisemitismus oder Islamophobie oder das, was im Zweifelsfall Sarrazin da immer wieder mit seinen Büchern betreibt, dass er sagt, man wird das doch mal sagen dürfen, man wird doch mal den Stammtisch doch wieder mal befeuern dürfen. Das sind alles die Geschichten, wo ich sage, hinsehen zum rechten Zeitpunkt und gemeinsam handeln ist das Gebot der Stunde.
Möglicherweise ist der rechte Zeitpunkt ja bereits verpasst. Wir haben mit dem Appell an die Institutionen eigentlich immer aufs Neue erleben wir sowas wie Bauchlandung. Da müssen wir hier in Hamburg nur 2 Wochen zurückgucken und sehen, wie 4.560 Polizisten dafür sorgen, dass ein NSU-Unterstützer in einen Aufmarsch durch diese Stadt gehen kann. Wir haben jetzt die Operation Rennsteig, die klar darauf verweist, dass der Thüringer Heimatschutz eine Institution der Geheimdienste gewesen ist im Sinne von, wie Sie das gesagt haben, Schützen. Und zu dem Schützen würde ich zählen, Hegen und Pflegen. Die Aussagen von Tino Brandt haben Sie zitiert, wie er immer wieder davor geschützt worden ist durch andere Polizeidienststellen und andere in irgendeiner Weise an irgendwelchen Taten gehindert zu werden. Also wir haben sowas, wie Sie auch gesagt haben, wie die höchst dringende Notwendigkeit, dass diese Zivilgesellschaft sich als Gesellschaft wirklich ernst nimmt.
Ja, also das, was wir in Hamburg sehen mussten, war schon erschütternd. Und trotzdem sage ich, es ist doch immer wieder davon abhängig, ob auch genügend auf den anderen Straßenseiten stehen und ob auch genügend vielleicht auf den Plätzen rumsitzen. Und rumsitzen meine ich mit aufstehen und wieder setzen. Mhm. Und setzen meine ich mit hinsetzen. Mhm. Und vielen rumsitzen zu haben. Und dafür lasse ich mich auch gerne noch 5-mal anklagen. Aber ich bin schon derjenige, der immer noch der Meinung ist, egal was, wann, wo, wie schiefgelaufen ist und egal wann, wo, welche Behörde dahinter gesteckt hat, bleibt es doch an uns, ob wir jeden Tag auch uns bewusst machen, dass wir weitermachen müssen. Also es gibt doch keinen Grund für uns irgendwie ruhig ins Wochenende zu fahren, sondern hingucken und weitermachen und widerständig sein und sich nicht damit abfinden. Und von daher sage ich, ich bin froh, dass wir in Dresden das letzte Mal so viele waren, dass der Dresdner Aufmarsch schon nicht mehr stattfinden konnte. Das heißt aber nicht, dass er nicht morgen woanders stattfindet. Ja. Und ich erlebe ja, dass die Attacken auf unsere Büros, also in Gera haben wir letzte Woche erlebt, dass ein Wahlkreisbüro von uns mit Sprengmitteln angegriffen worden ist. Also die normalen Überfälle, an die haben wir uns ja schon fast gewöhnt. Also das in Anführungsstrichen fast normale, dass unsere Scheiben eingeschlagen werden von unseren Wahlkreisbüros. Aber in Gera reden wir von einem Spezialbüro, also das Büro ist in einer ehemaligen Bank, das sind alle Sicherheitsglasscheiben, selbst die waren kaputt. Dann weiß man, was da passiert. Also ich merke ja selber, wie viel und wie oft ich schon entsprechende Bedrohungen erleben musste. Und ich erlebe eben auch Polizisten, die sehr sorgsam darauf achten, dass wir auch ein Stück Schutz haben. Ich erlebe also nicht nur die Polizisten, die die Nazis schützen, sondern ich erlebe auch andere. Und von daher will ich die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir immer wieder sorgen müssen, dafür einerseits zu kritisieren, was zu kritisieren ist, und mitzunehmen, wer bereit ist, Widerstand zu leisten. Und Widerstand ist für mich immer ein zivilgesellschaftlicher Widerstand. Und da bin ich auch jemand, der sehr entschieden für Gewaltlosigkeit eintritt, weil auf die Logik der Gewalt dürfen wir uns gar nicht einlassen. Wir müssen dagegen halten, indem wir viele Menschen einbeziehen, die sagen, wir akzeptieren es nicht. Wir haben vor kurzem einen Freund von Konstantin Wecker, ein Künstler hier in Thüringen, also der ist hier nach Thüringen gezogen. Das ist über die langen Feiertage gewesen, da war da ein Fest. Und Christi Himmelfahrt ist hier im Osten immer so eine sehr problematische Zeit. Der sogenannte Männertag führt immer zu Saufexzessen. Und genau in diesem Umfeld fackelt er auf einmal ein Auto auf seinem Gelände ab. Und er sagt, das war ein Anschlag. Und also erst hat er nur die Polizei benachrichtigt. Am nächsten Tag fand eine aufmerksame Freundin von uns im Internet einen klaren Gewaltaufruf, der nur als Mordaufruf zu klassifizieren war. Daraufhin habe ich das Lagezentrum angerufen, die Landesregierung angerufen, und siehe da, die gesamte Polizeiarmada hat sich tagelang schützend vor das Gelände gestellt, und nicht nur das, sondern man hat auch das Auto völlig zerlegt und ist tatsächlich zum Ergebnis gekommen, dass es ein Brandanschlag war. Also nicht nur irgendwie eine Selbstentzündung, wie die Feuerwehr erzählte. Und an so einer Stelle sehe ich eben, jetzt engagieren wir uns und führen mit den Menschen in der Gemeinde gemeinsam Gespräche und organisieren, dass da sozusagen Brücken zueinander gebaut werden. Was wir machen müssen, ist eben auch Schutz organisieren. Und dazu bleibe ich auch hartnäckig dabei, lasse ich die staatlichen Stellen nicht raus, auch wenn ich weiß, dass an anderen Stellen die staatlichen Stellen mit drin hängen.
Damit sind wir nochmal wieder bei der Operation Rennsteig. Wie wird das jetzt weitergehen? Also Sie haben ja schon angedeutet, jetzt gilt es, die Akten ausfindig zu machen. Jetzt gilt es, möglicherweise vorhandene Duplikate zu sichern. Jetzt gilt es, Akten, die eine Verbindung aufweisen könnten, vielleicht ein drittes Mal zu lesen. Alle diese Dinge, also die ganz kleine, alltägliche und schwierige
und penible Sacharbeit.
Penible, genau, Sacharbeit. Aber es wird ja jetzt auch darum gehen, das in sowas wie eine große politische Debatte endlich zu diesem Thema auch mal zu überführen. Was denken Sie, was da möglich ist?
Das hängt davon ab, ob es uns gelingt, in den nächsten Tagen mehr Facetten von diesem ungeheuerlichen Vorgang ans Tageslicht zu kriegen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass manches auch so dosiert ans Tageslicht kommt, damit die Öffentlichkeit sich daran gewöhnt.
Ja.
Wenn ein Körper regelmäßig mit einer kleinen Dosis Gift konfrontiert wird, gewöhnt sich der Körper dran. So kommt mir das so ein bisschen vor. Ja. Also sind wir jetzt dabei, im Bundestag und in den beiden Untersuchungsausschüssen massiv den Druck zu erhöhen. Und wir werden morgen in der Landtagssitzung Aktuelle Stunde mit dem Innenminister haben. Da wird Martina Renner, die das bei uns alles koordiniert und meine stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist, wird dort massiv in die Debatte einsteigen, um es an dem Beispiel Operation Rennsteig. Und dann haben wir noch einen örtlichen Skandal. Wir haben eine AG-Kommission. AG-Kommission im Landeskriminalamt. Das ist eine Arbeitsebene, die geschaffen wurde, um Polizisten anzubieten, bevor sie in den Untersuchungsausschuss kommen, dass man sie sozusagen qualifiziert, um es freundlich zu sagen. Das haben wir mittlerweile auch sozusagen entdeckt und entziffert. Und dass die beiden Dinge, Operation Rennsteig, also den Geheimdienstoperation, und die AG-Kommission, jetzt aktuell in der Polizei, werden wir morgen massiv thematisieren und werden es auch skandalisieren.
Wo wir noch so bei Sie, also zum Beispiel jetzt hier AG-Kommission einführen. Es gab im November, Dezember die Erklärung, dass es eine Kommission unter vielen, eine weitere geben würde, die sich aus zwei ehemaligen CDU-Landesinnenministern und zwei ehemaligen SPD-Landesinnenministern zusammensetzt. Haben Sie von der Tätigkeit dieser Kommission inzwischen mal irgendeine Verlautbarung gehört?
Ich erinnere mich dunkel, dass es sowas gegeben haben soll. Und ich muss also mit völligem Nichtwissen bestreiten, jemals davon etwas gehört zu haben danach.
Ja.
Das ist ja eins dieser Kuriositäten, dass man immer wieder, wenn was passiert ist, auf einmal Kommissionen einsetzt, von denen man hinterher nichts mehr hört. Petra Pau erzählte, dass es eine Kommission auf Bundesebene schon vor ein paar Jahren gab, die, deren Ergebnisse waren hinterher so geheim, dass der Staatssekretär auf Befragen von Petra Pau nicht mal, also schreiben wollte er gar nicht, das hat er ihr mitgeteilt, dass er gar nicht schreiben könnte. Und als er ihr dann mündlich sozusagen eine Auskunft geben wollte, hieß das, dass man sich nicht erinnern könnte, was da jemals gewesen sei. Ich sage mal...
Auch in diesem Kontext?
Ja, ja, in dem gleichen Kontext.
Ja.
Wir reden über die gleichen Straftaten, wir reden über die gleichen Strafmuster.
Mhm.
Offenkundig gilt da nach wie vor die Geschichte, es ist einfacher, sagen wir mal, für die konservativ-bürgerliche Sichtweise links gleich rechts zu definieren, indem man damit rechts sozusagen verharmlost und links versuchen will, permanent zu delegitimieren. In dieser Grundhaltung findet sowas ja statt. Und deswegen werden dann Kommissionen ins Rennen geschickt, die deren einziges Zweck es ist, mal ein paar Tage die Medien zu dominieren. Aber auf Ergebnisse kommt es nicht an. Ich will nur an der Stelle die Kommission Schäfer in Thüringen in Schutz nehmen. Die haben geliefert, hunderte von Seiten mit Belegen, die das Totalversagen in einer bestimmten Zeit zumindest schon jetzt dokumentieren.
Mhm.
Diese Kommission will ich mal rausnehmen aus dieser Propaganda-Geschichte. Die hat aber auch nicht den Auftrag gehabt, alles zu untersuchen, sondern die hatte wirklich nur den Auftrag, eine bestimmte Zeit und ein bestimmtes Tatfeld zu beleuchten. Aber alleine das, was sie beleuchtet haben, zeigt schon so viele Erkenntnisse, dass wir jetzt sagen, jetzt stimmt es mit dem Bild Operation Rennsteig einfach überein, von der Herr Schäfer und seine Kommission gar nichts wusste. Sondern jetzt wissen wir, dass es eben deutlich mehr ist als nur ein einzelner V-Mann, der zufällig von irgendwem geführt wurde.
Hm. Ich habe diese Kommission der ehemaligen Landesinnenminister unter anderem gehört oder sollte dieser Kommission angehören, der ehemalige Innensenator und davor Verfassungsschutzpräsident hier für Hamburg, Faldik, und aus Berlin für die SPD Herr Körting. Also es sind schon Größen, die dort ins Spiel gebracht worden sind. Und ich habe das eingeführt, weil Sie ja den Terminus der tröpfchenweisen Informationen eingeführt hatten. Möglicherweise ist diese Kommission ja auch nur dafür zuständig, dafür zu sorgen, den Informationsfluss zu kanalisieren.
Dann setzt es voraus, dass Sie arbeiten.
Ja, man müsste also...
Ich habe keine Kenntnisse. Ich kenne im Moment nur die Vertreter meiner Partei in den drei Ausschüssen, in den drei Untersuchungsausschüssen, die im hohen Maß kooperativ zusammenwirken. Und ich kenne einen Großteil der begleitenden Abgeordneten und der Mitarbeiter, die wir mit hinzugezogen haben. Wir haben also ein ganzes Team gebildet, die auch regelmäßig sich wechselseitig in Kenntnis setzen über den jeweiligen Erkenntnisstand, die Fragestellung miteinander abgleichen. Da muss ich einfach mal sagen, dass dieser Teil der parlamentarischen Arbeit im Moment für uns zwar anstrengend ist, aber dringend notwendig ist, also nicht nur Widerstand sozusagen dort zu leisten, wo es notwendig ist, wie bei euch in Hamburg oder in Dresden oder am 7.7. wieder in Gera, Fest der Völker,
mhm.
Da steht ja die nächste Nazi-Event an und da gibt es wiederum genug Aktivitäten, was wir tun müssen. Also das eine tun, das andere nicht lassen. Im Parlament die parlamentarischen Rechte komplett und mit viel Arbeitsaufwand nutzen, aber vor allen Dingen auch bei den Aktionen gegen Nazis vorne mit organisieren und anschließend helfen, wenn es kriminalisiert wird, auch dagegen Widerstand zu organisieren.
Vielleicht nochmal zum Bundestagsuntersuchungsausschuss. Möglicherweise haben Sie das auch gelesen. Dort ist aufgetaucht, dass die Hamburger Polizei Und das ist kein Scherz, ja. Ich habe am Anfang nur gedacht, das kann nicht wahr sein. Und viele haben auch so reagiert. Die Hamburger Polizei, Soko 061, hat tatsächlich einen Geisterbeschwörer engagiert. Hm. Haben Sie davon gehört?
Ja, ja.
Und?
Ja, ja, es sei ein südländischer Typ, hätte der Geisterbeschwörer herausgefunden. Das ist schon an Skurrilität nicht zu überbieten. Wobei, also wundern tut mich nichts, aber vielleicht ist das in Hamburg so, dass man eher Geisterbeschwörer braucht, um sich wechselseitig auf die Schultern zu hauen. Für mich ist es schon tragisch und schlimm, dass in der sogenannten Soko Bosporus das Thema Fremdenfeindlichkeit und rassistischer Mord mehrfach am Wickel war. Und das waren keine Geisterbeschwörer, sondern es waren Profiler, die ihr Handwerk verstehen. Und diese Dinge wurden nicht weitergegeben und diese Dinge wurden noch nicht weiterverfolgt. Und es gibt klare Erkenntnisse an mehreren untersuchten Fällen, das lässt sich jetzt schon dokumentieren, wo es Zeugen gab, die sehr präzise Angaben gemacht haben, was sie gesehen haben, wen sie gesehen haben, wie sie es gesehen haben. Und auch diese präzisen Angaben sind hinterher nie an die Stellen gekommen, wo man denkt, dass man sie hätte zusammenfassen müssen. Im Zeichen von Computertechnologie, also wenn es um Rasterverhandlungen geht, ist man immer fix. Mhm. Wenn es um Abbau von Datenschutz geht, ist immer fix. Wenn es aber darum geht, hier Täterprofile aufeinander abzugleichen, dann setzt es voraus, dass die richtigen Daten auch eingepflegt sind, wenn man den Datenvergleich und den Datenabgleich macht. Wenn ich aber zum Beispiel das Thema Fahrräder gar nicht eingebe, dann kann ich auch nichts finden.
Ja.
Und so ist es auch mit dieser Erkenntnis, dass es irgendwelche südländischen Typen sind. Das gab es ja auch bei einer Zeugenvernahme, wo dann der südländische Typ drin bleibt, obwohl die zwei eher an Nazis erinnernde Typen, die sehr deutsch aussahen, von einer anderen Zeugin sehr klar beschrieben waren, sogar mit einschließlich einer Phantomzeichnung.
Bodo Ramelow im Gespräch mit dem Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Vielen Dank.
Bitte gerne.
Wir haben wieder einiges gelernt. Und verweisen nochmal auf das Buch, von dem Sie en passant gesprochen haben. Sie haben mit anderen zusammen im VSA-Verlag ein Buch zu den NSU-Ermittlungen und zum Werdegang herausgegeben.
Ja, wer mehr wissen will, das ist ein Lesebuch, das haben alle diejenigen geschrieben, die sich seit Jahren und Jahrzehnten damit beschäftigen. Und es haben 4 Außensichten sich damit beschäftigt, also Romani Rose, der ein Kapitel beigesteuert hat. Im Fall Kieswetter wurde behauptet, sofort reflexartig im Zigeunermilieu sei zu ermitteln. Das hat den Zentralrat der Sinti und Roma sehr empört. Wolfgang Nossen, unser Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde, hat seine Sicht beigesteuert, warum es ihn nicht wundert, das, was er dann hören musste, dass es diese rechte Gefahr in Deutschland gibt. Und Ayman Masiek als Vorsitzender des Zentralrats der Muslime, der auch nochmal beleuchtet einen Mord an einer Muslima in Sachsen im Gerichtssaal und die empörende Art, wie hinterher die Behörden weggeguckt haben. Ja, und als letzte Außensicht haben wir mit drin einen Überlebenden von Buchenwald, den Ehrenbürger von Weimar, Ottomar Rothmar, der seine Rede vor dem Thüringer Landtag vom 27. Januar diesen Jahres als Beitrag mit zur Verfügung gestellt hat, damit man es einordnen kann. Wo kommen wir her? Was haben wir für eine Verantwortung und wohin bettet sich das ein? Und deswegen haben wir das Buch am 8. Mai vorgestellt und haben zum 8. Mai den Antrag gestellt, die Thüringer Verfassung um ein antifaschistisches Bekenntnis zu erweitern. Leider ist das von der SPD vehement abgelehnt worden.
Okay, damit Ende des Nachmittagsmagazins für subversive Unternehmungen. Die Sendung aufgeladen und bereit ist bereit. Und Bodo Ramelow, herzlichen Dank, ja?
Bitte gerne, tschüss.
Aus dem Geschäft heraus. Vielen Dank, tschüss.